Passwort, der Heise Security Podcast.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Passwort, dem Podcast von Heise Security. Ich bin Silvester Tremmel vom Computermagazin CT.
Und mein Name ist Christopher Kunz von Heise Security. So, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen, dass ihr uns schon wieder hört. Das ist ein Sonderfall, weil wir so viel Content hatten, dass wir in einer normalen Folgenlänge nicht damit durchgekommen wären und die beiden Sachen, die wir jetzt noch auf der Liste hatten, euch auf keinen Fall vorenthalten wollten. Deswegen dachten wir, wir machen einfach eine quasi Bonusfolge. Das ist also jetzt Folge 41a von Passwort, dem Podcast von Heise Security. Und wir haben noch zwei spannende Themen für euch. Ich würde sagen, wir starten gleich in Medias Res, oder?
Ja, also ich will mich noch dafür entschuldigen, sozusagen, ihr seht, wir tun alles, was wir können, um die Folgendauer kurz zu halten. Zur Not zerschneiden wir die Folgen, ne? Genau. Wir kommen zu was relativ Erfreulichem. Und zwar hat Apple ja vor einer Weile neuen iPhones vorgestellt und alles ist schön und toll und pipapo. Und was in meinen Augen sogar relativ untergegangen ist, ist, dass sie auch sicherheitstechnisch durchaus relevante Schritte gemacht haben. Sie haben einen neuen Schutz gegen Sicherheitslücken durch Speicherfehler eingeführt und den jetzt auch vorgestellt. Den nennen sie Memory Integrity Enforcement, MIE. MIE besteht aus zwei Aspekten. Nur einer davon ist neu und auch der ist nur für Apple neu und so. Ich schmunzel hier schon so ein bisschen, weil man muss sagen, also so schön das ist, was sie gemacht haben. Sie haben auch ordentlich auf die Werbetrommel gehauen und man kann schon die Frage stellen, ob das nicht ein bisschen übertrieben war. Naja, aber kleine kurze Hintergrundgeschichte. Nee, Christopher meldet sich.
Ja, wirst du uns gleich jetzt sagen oder erst später, für wen das nicht neu ist? Weil du so betonst, dass es für Apple neu ist. Also nur für Apple.
Ich will das später sagen. Ich will später ein bisschen sagen, wo es das, also welche Arten von Vorläufern es schon gab, aber halt vielleicht auch nur gab und sie wurden nicht eingesetzt und so, ne? Also weil, ja, es ist halt, wenn man diesen Apple-Blogpost, wir tun ihn auch in die Shownotes, wenn man den liest, dann klingt es halt so irgendwie, also ja, irgendwelche Leute haben da schon irgendwas gemacht, aber alles nicht richtig und jetzt kommt die Apple und wir haben es richtig gemacht. Und ganz so ist es halt dann doch auch nicht, ne? Aber erstmal ein bisschen Hintergrund, worum geht's überhaupt? Falsche Speicherzugriffe, ne? Also sowas wie ein Out-of-Bound-Read oder Out-of-Bound-Write, also wo man Speicherbereiche liest oder schreibt, die man nicht lesen oder schreiben sollte, oder ein User after free, also wo man halt auf einen Speicherbereich zugreift, obwohl man da eigentlich nicht mehr drauf zugreifen sollte, sind der Ausgangspunkt für viele, viele, viele Sicherheitslücken, weil sich solche Fehler im Regelfall, würde ich sagen, sehr oft zumindest ausbauen lassen zu einem Exploit. Und ein Ausweg, der sehr beliebt ist gegen diese Sachen, ist Sprachen zu verwenden, mit denen sowas nicht passieren kann. Ne? Also die nennen sich dann normalerweise speichersicher, also Memory Safe Languages. Ganz berühmterweise ist es Rust, aber Rust ist vornehmlich deswegen so berühmt in der Richtung, weil es halt in Konkurrenz zu C tritt, ne? Was eine Sprache ist, die halt nicht memory-sicher, also nicht speichersicher ist. Und die halt an vielen Stellen noch steckt, wo man halt sagt, so, naja, wir können hier nichts anderes hernehmen, alles andere ist nicht irgendwie performant genug oder hat andere Probleme. Aber es ist halt nicht nur Rust speichersicher, also sehr viele moderne Sprachen, die man so kennt, Java, von Apple gibt's Swift, ne? Also insbesondere halt Sprachen, die irgendwie interpretiert sind oder halt mit so einem Just-in-Time-Compiler irgendwie unterwegs sind oder so, die sind in der Regel auch speichersicher, die haben irgendwie eine Form von Garbage Collection oder halt so wie Rust irgendwas anderes, was den Overhead von Garbage Collection vermeidet. Das ist so ein Argument für C oft gewesen und halt trotzdem Speichersicherheit bringt. Ne? Ist alles eine gute Idee, ändert aber nichts daran, dass es halt an vielen, vielen Stellen noch C-Code gibt und auch an vielen, vielen Stellen oder nicht nur C, sondern halt allgemein speicherunsicheren Code gibt und auch an vielen, vielen Stellen weiter speicherunsicherer Code geschrieben wird und teilweise auch geschrieben werden muss. Ne? Und deswegen ist der zweite Ausweg aus dieser Problematik, Systeme zu haben, die solche falschen Zugriffe erkennen und dann irgendwie das Problem beheben können. Und letzteres macht MIE. durch eben zwei Aspekte, wie schon gesagt. Das eine nennt sich Typed Allocators und das ist nicht neu. Das macht iOS seit Version 15 im Kernel und seit Version 17 haben sie es im User Space. Was jetzt neu ist, ist die Enhanced Memory Tagging Extension, EMTE. Ich sage jetzt auch oft einfach nur MTE, also die Memory Tagging Extension, und Enhanced ist halt eine Weiterentwicklung davon. Ganz kleinen Ausblick, wie das jeweils funktioniert, also Typed Allocators, wenn ich irgendwie einen Speicherbereich reserviere, das nennt sich eben To Allocate, also ich alloziere den, und ein Typed Allocator stellt halt sicher, dass wenn ich einen Speicherbereich für eine Art von Objekt, für einen Typ von Objekt reserviere, dann kann ich später an diese Adresse auch nur genau so ein Objekt legen, ne? Und das hilft eben zum Beispiel gegen so Use-After-Free-Sachen, ne, wo ich dann wenn ich eigentlich schon gar keinen Zugriff mehr haben sollte und ich will diese Lücke irgendwie ausnutzen, da wird nochmal auf diesen Speicher zugegriffen und eben in einem fehlerhaften Kontext, wo nicht diese Art von Objekt erwartet wird, ne, dann kann halt der Type Allocator da reingrätschen und sagen, Moment, du versuchst hier irgendwie Objekt X zu laden von der Speicheradresse, an der nur Objekt Y liegen kann. Das ist offensichtlich ein Fehler und wir unterbinden das. Das hilft nicht gegen Attacken, die sich innerhalb desselben Typs abspielen, ne? Also wo ich irgendwie Zugriff nehme auf ein Objekt, auf das ich keinen, oder also auf Speicher, wo ein Objekt liegt, auf den ich keinen Zugriff haben sollte und ich weiß aber, welches Objekt es ist, oder mein Code, der das gerade fehlerhaft macht, geht von der korrekten Art von Objekt aus. Und dagegen sollen eben diese Memory Tagging Extensions helfen. Die Idee dahinter ist, wenn Speicher alloziert wird, dann wird der bei der Allokation mit einem Tag eingefärbt. Ja.
Gibt's dafür so ein Paket in Node.js, das irgendwie Chalk heißt und 300 Millionen Mal in der Woche runtergeladen wird für dieses Einfärben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich hoffe nicht. Nee, also ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, diese Farbe wird einfach nur als Sinnbild benutzt. Letztendlich geht's, also so ein Tag ist einfach nur im Regelfall ein 4-Bit-Wert. Meines Wissens, ich glaube auch bei Apple, dass es ein 4-Bit-Wert ist, weil einfach das auf ARM-Systemen so ein 4-Bit-Wert ist. Und die Idee ist, wenn so ein Speicherbereich alloziert wird, dann wird so ein 4-Bit-Wert vergeben, der ist sozusagen geheim, also Code, der irgendwie an einer anderen Stelle läuft, der kann das nicht erfahren. Und jeder Zugriff auf diesen Speicherbereich muss dann diesen Tag vorweisen. Und wenn da ein Zugriff stattfindet, der dieses Tag nicht vorweist oder der ein anderes Tag vorweist, dann wird das Programm gecrashed, ne? Und das hat den Effekt, dass wenn ich irgendwie einen Fehler habe, wo das Programm an Stelle X versucht, einen Speicher zu lesen, den es gar nicht lesen sollte, dann würde es das nicht mit dem richtigen Tag tun, und es wird halt crashen, wenn ich versuche, diesen Fehler auszunutzen. Damit es funktioniert, also wie gesagt, diese Tags sind 4-Bit-Werte. Das klingt jetzt erstmal so, naja, dann muss ich es halt irgendwie im Schnitt 8-mal probieren. Also ich habe 16 Möglichkeiten, dann probiere ich halt irgendwie 8 Tags aus im Schnitt, bis ich Erfolg habe. Also ja, im Prinzip, aber der Punkt ist halt, wenn ich da Zugriff nehme mit einem falschen Tag, dann wird das Programm gecrashed. Das heißt, so eine Lücke auszunutzen wäre sehr noisy, sagt man, also sehr, sehr geräuschvoll. Ne? Man kriegt es mit, wenn jemand versucht, so einen Speicherfehler in meinem Programm auszunutzen und ich dieses Programm 8-mal starten muss im Schnitt, weil es 8-mal crasht, bevor der dann einmal mit seiner Lücke Glück hat und es durchläuft, ne, dann wird hoffentlich sozusagen an verschiedenen Stellen irgendwie die Reports einprasseln, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne. Das andere ist, diese Tags müssen natürlich unbedingt geheim bleiben, damit man sie halt nicht irgendwie korrekt übergeben kann, wenn man versucht, so eine Lücke auszunutzen. Da treibt Apple recht viel Aufwand. Das eine ist, der Kernel, der diese Tags bei der Allokation, vergibt, ne, der spannt da einen Secure Page Table Monitor ein, den ich mir jetzt nicht näher angeschaut habe. Das ist auch was Apple schon länger nutzt, ne, und das ist letztendlich ein System, das sie hernehmen, um Speicherbereiche zu schützen. Also der hat noch höhere Berechtigungen als der Kernel. Das heißt, sogar eine Kompromittierung des Kernels führt nicht, oder idealerweise, hoffentlich sinnvollerweise nicht dazu, dass diese Tags ausgelesen werden können. Ne? Das heißt, sie versuchen halt sozusagen einerseits sehr gut zu schützen, den Speicherbereich, wo diese Tags drin liegen, damit ich da nicht rankomme und dann eben gucken kann, welchen Tag ich übergeben muss. Sie beschäftigen sich auch oder haben sich ausführlich mit Spectre und anderen Angriffen, insbesondere Timing-Angriffen beschäftigt, die irgendwie auf Speculative Execution aufbauen. Also es geht ja darum, dass moderne CPUs so ein Programmcode, wenn der an der Verzweigung, also wenn da eine Verzweigung ansteht, ne, und sie noch nicht an dieser Verzweigung sind, und dann aber nicht die CPU einfach sozusagen, also das ist ja eine Pipeline, wo die Sachen so peu à peu durchwandern und während der eine Befehl noch bearbeitet wird, wird der nächste schon geladen und so. Und wenn ich aber den nächsten Befehl laden will, dann müsste ich ja wissen, ob die Entscheidung jetzt, also die Verzweigung in die eine oder andere Richtung läuft. Und um da sozusagen nicht die Pipeline anhalten zu müssen, bis die Entscheidung berechnet wird und dann de facto vorliegt, ne, versucht man da halt so eine Sprungvorhersage zu machen und zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich so weitergehen oder anders weitergehen. Und dann fängt man da schon mal an, Code zu bearbeiten, an dem man eigentlich noch gar nicht ist. Und wenn man dann halt irgendwie mit seiner Schätzung richtig hat, dann ist die Performance gut. Und wenn man mit seiner Schätzung daneben lag, dann muss man halt irgendwie diese Speculative Execution ungeschehen machen. Das ist verantwortlich für viel Performance, die wir aktuell haben. Das ist also was, was man nicht gut wegkriegt. Das ist was für eine Reihe von Problemen, also Sicherheitslücken verantwortlich ist und was man halt prinzipiell auch nutzen könnte, um diese Tags auszulesen. Also indem man zum Beispiel das Ding in so eine Speculative Execution reinlaufen lässt, wo so ein Speicherzugriff erfolgt und dann erfolgt er mit einem falschen Tag, dann kann das Programm aber noch nicht crashen, ne, weil ich bin ja noch nicht wirklich an diesem Zeitpunkt, wo das ausgeführt worden ist. Und wenn ich das dann irgendwie die Verzweigung in die andere Richtung läuft, dann muss diese Speculative Execution rückgängig gemacht werden und eventuell kann ich als Entwickler, also als Angriffsvektorentwickler irgendwie das messen, dass die CPU da gerade zurückgerudert ist und damit ich all das eben nicht kann, betreibt Apple sehr viel Aufwand, dass diese Tags geheim bleiben. Also das ist wirklich beeindruckend, was sie da alles scheinbar gemacht haben. Und was sie halt auch machen, das heben sie hervor. Ich weiß nicht so richtig warum, weil ja, klar, was auch sonst. Sie benutzen halt so einen Pseudo-Zufallszahlengenerator, um diese Tags zu generieren und sie reseeden den regelmäßig. Häufig, sagen sie, ne? Damit man halt nicht irgendwie aus den Tags den Zustand von diesem Zufallszahlengenerator ableiten und dann neue Tags vorhersagen kann. Naja, das ist alles sozusagen MTE, also das eMTE ist halt eine Weiterentwicklung, die unter anderem den Vorteil hat, dass sie auch dann, wenn ich auf ungetaggten Speicher zugreife, das war so eine Lücke in der originalen MTE-Spezifikation, dass ich dann nicht einfach keinen Tag übergeben muss und damit sozusagen ungeschützt, also ungetaggter Speicher einfach ungeschützt ist, sondern dann muss ich den Tag übergeben aus der Region, in der die aktuelle Referenz liegt, die eben dorthin zeigt. Ne? Und auch da habe ich dann halt das Problem, den Tag muss ich kennen als Angreifer, der so eine Lücke ausnutzen will und ich kann ihn hoffentlich nicht kennen und dann funktioniert es halt nicht. Ne? Das ist alles schön, das ist auch alles cool. Es gibt noch eine relevante Unterscheidung, die jetzt in dieser Frage, wie viel davon ist neu und so, aufkommt, ist, man kann MTE im Prinzip auf zwei Arten betreiben. Das eine heißt Synchron, das heißt, sobald so ein Zugriff stattfindet mit dem falschen Tag, crasht das Programm. Und das andere nennt sich Asynchron, das heißt, das Programm crasht erst beim nächsten Wechsel in den Kernel-Mode über den Syscall oder so. Ne? Und das ist halt eine gewisse, also das hat bessere Performance, weil ich das dann nicht jedes Mal prüfen muss. Aber es hat halt ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil das Programm sozusagen ein Stück weit laufen kann, je nach Programm unterschiedlich weit, mit so einem fehlerhaften Zugriff. Apple betont sehr, dass sie ausschließlich das Synchron hernehmen und dass es diese asynchrone Geschichte für sie, also für Apple Standards nicht gut genug sei. Und das Performance-Problem, das sie damit sich einhandeln, haben sie, sagen sie, behoben, indem sie da einfach wahnsinnig viel Aufwand reingesteckt haben, insbesondere auch in die CPU-Architektur. Also ich zitiere mal kurz: "We dedicated an extraordinary amount of Apple Silicon resources to security, including CPU area, CPU speed, and memory for tag storage." Ne?
Diese Entscheidung, das nur synchron zu machen, du hattest jetzt gerade so ein bisschen das asynchron würde nicht zu ihren Qualitätsstandards passen. Was ist da der Hintergrund? Also kann ich mir das leicht naiv so vorstellen, dass sie einfach Angst haben, dass sie höheren Supportaufwand durch random crashende Apps haben? Das ist dann ja, also es ist schon noch deterministisch dann, oder? Aber es fühlt sich nicht deterministisch an, wann so eine App dann crasht.
Nee, also ja, ich meine, das ist das eine, dass in diesem asynchronen Modus die App halt sozusagen später crasht, ne? Es geht eher darum, dass es halt unschön ist, diesen Speicherzugriff zu haben und die App läuft eine Weile. Also wenn ich sozusagen als Angreifer schaffen würde, diesen Speicherzugriff zu haben und danach nicht mehr irgendwie in den Kernel-Mode zu wechseln, dann habe ich da gerade was ausgelesen, was ich nicht hätte auslesen können dürfen oder was geschrieben, was ich nicht hätte schreiben können dürfen. Ne? Man sollte vielleicht dazu sagen, also dieses ganze Ding, Memory Tagging und so, das kommt ursprünglich aus der Ecke des Debuggings. Also um solche fehlerhaften Zugriffe zu sehen als Entwickler, wenn ich mit dem Ding interagiere. Und da kommt halt auch diese Idee her, so naja, ich mache das irgendwie synchron bei mir als Entwickler, dann kriege ich gute Debugging-Informationen, weil sozusagen genau an der Stelle, wo das Ding den fehlerhaften Zugriff macht, da wird das Programm rausgeschossen. Das kostet Performance, das ist aber wurscht. Du bist ja gerade am App entwickeln und sozusagen nicht am App produktiv hernehmen. Und wenn du die App dann mit diesem Wissen, dass du aus diesen MTE-Fehlermeldungen gezogen hast, Memory-fehlerfrei bekommen hast, dann kannst du sie entweder ausliefern, so wie sie ist, oder du kannst sie ausliefern und noch dieses asynchrone Ding anschalten. Dann kriegst du zumindest wenigstens noch mit, wenn bei Nutzern mit einem Speicherfehler das Ding crasht, ne, musst dann mehr Recherche betreiben, um rauszufinden, was genau hier passiert ist. Aber du hast halt nicht diese Performance-Probleme. Und das ist ja auch eine feine Sache. Das wird auch nach wie vor kann man nach wie vor hernehmen und sollte man hernehmen aus dieser Debugging-Sicht. Ne? Aber es gibt halt jetzt sozusagen nachgelagert die Idee so, hey, man könnte das doch auch als Sicherheitsfeature einspannen. Und dann gewinnt man halt Sicherheit, wenn man sagt, wir machen das nur synchron. Das Programm wird abgeschossen, sobald so ein unzulässiger Zugriff stattfindet und nicht erst ein bisschen später. Ne? Und Apple sagt halt, das ist ganz wichtig, das sei ganz wichtig und sie haben da eben ganz viel auch eben CPU-Area, die ja in so einem iPhone wirklich auch ein begrenzender Faktor ist und Speicher für diese Tags drauf aufgewendet, um das performancemäßig hinzukriegen. Und eben auch CPU-Speed, ne, die man dann sozusagen als Nutzer ja nicht wahrnimmt, weil die CPU da diese Ressourcen aufwenden muss, um diese Tags zu prüfen, um nicht um irgendwas zu tun, was mein Programm eigentlich tun soll. Das ist alles ziemlich cool, keine Frage. Das ist allerdings schon so, habe ich ja schon gesagt, dass diese Beschreibung von Apple so sehr werblich ist. Also sie erwähnen fairerweise schon, dass ARM mit diesen Memory Tagging Extension, das gibt es schon länger und Google hat da auch irgendwie was gemacht, schreibt Apple, aber halt nicht so richtig. Und jetzt haben wir haben es jetzt richtig gemacht, ne? Übrigens nicht nur Apple, sondern wir, Apple und ARM. Aber man muss halt diesen Blogpost schon sehr genau lesen, um dieses wir korrekt zu interpretieren. Ne? Dieses werbliche Gedöns hat auch recht schnell den Zorn von GrapheneOS auf sich gezogen. Sind Entwickler von so einem sehr sicheren alternativen Android, die eh nie ein Blatt vor den Mund nehmen. Also ich sehe das durchaus auch kritisch, deren Kommunikation ist oft ziemlich aggro, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und die waren halt auch da not amused. Sie haben gesagt, es ist cool, dass Apple das macht. Ist überhaupt nicht cool, dass Apple jetzt so tut, als würden sie hier vorweggehen, weil ja GrapheneOS sozusagen vorwegginge. Und da ist eben auch durchaus was dran. Also ganz neu ist nicht viel davon, würde ich nicht. MTE gibt es seit Jahren, können ARM-Chips. Es ist zum Beispiel in den Google Pixel-Geräten seit dem Pixel 8. Ne? Das ist nicht neu. EMTE ist auch nichts Apple-Exklusives. Das gibt's also, machen die zusammen mit ARM, gibt's eben auch in anderen ARM-Prozessoren. Ne? Allerdings ist es natürlich schon so, dass Google Android, soweit ich sehen kann, MTE nicht automatisch anhat. Als Android-Entwickler kann ich für meine App MTE anschalten und dann funktioniert das halt auf Geräten, die das unterstützen. Ja, aber welcher Entwickler schaltet das schon an? Ne? Und der Betriebssystemkern, soweit ich es gesehen habe, hat es nicht an. Ne? GrapheneOS hat es an, allerdings nicht in diesem vollsynchronen Modus, auf den Apple so großen Wert legt. GrapheneOS betreibt MTE im Kernel synchron und in den GrapheneOS Apps und in Known Compatible Apps betreiben sie es asymmetrisch. Das heißt, sie machen die Reads synchron, da crasht es sofort ohne passendes Tag. Sie machen die Writes asynchron, da crasht es eben beim nächsten Kernel-Entry. Ne? GrapheneOS behauptet, das ist praktisch genauso gut wie voll synchron. Sie kennen einfach keinen Fall, wo, also synchron ist im Kernel wichtig, da machen sie es synchron. Sie kennen keinen Fall, wo dieses asymmetrisch im User-Space Nachteile hat gegenüber einem synchronen User-Space. Bei anderen Apps ist es aus, bei GrapheneOS. Da kann man es, also man kann es erzwingen, da steht auch dran so, hey, es kann sein, dass dann die App irgendwie abstürzt, weil wenn die nativen Code enthält, dann kann das sein, dass der damit nicht zurande kommt. Ne? Das ist bei Apple auch so. Also Apple sagt, sie haben das halt jetzt gemacht, sie haben das eingebaut, das ist toll und sie bieten das jetzt ihren Entwicklern an. Die können dann in ihrem Xcode, da gibt es so eine Einstellung für Enhanced Security, die halt verschiedene Sachen aktiviert und die kann man da halt eben aktivieren und dann kriegt auch die App, die man damit entwickelt, halt diese MTE-Features ab. Es ist allerdings halt auch so, dass wenn ich habe dann erstmal auf diese Enhanced Security geklickt und das Erste, was mich da angelacht hat in der Doku, war so eine Meldung von wegen so, ja, also das ist halt was, was für Apps ist, die einen sehr hohen Sicherheitsstandard erfüllen müssen und überleg dir mal, ob du das wirklich brauchst. Und das klang jetzt für mich nicht so, als ob das zu erwarten wäre, dass es ganz viele Drittentwickler auf iOS das auch alles ganz schnell anschalten, ne? Und das ist natürlich schon ein Problem, das Apple auch sozusagen, naja, erwähnt, aber halt nicht irgendwie weiter drauf eingeht. Das Schöne, der Betriebssystemkern und die Apple-Apps das haben, also insbesondere auch Safari, wer da ist, da profitiert da sicher viel davon, ne? Aber diese ganzen Dritt-Apps, die als Einfallstor dienen, WhatsApp oder sonst was, ne, da wäre es schon auch wichtig. Also insbesondere, weil wenn ich irgendwie ein System kompromittiere und über WhatsApp, dann ist vermutlich eins meiner primären Ziele, auch die WhatsApp-Nachrichten rauszutragen. Ne? Also es reicht mir da, diese App zu unterwandern und dann hilft es mir wenig, dass der Kernel irgendwie mit MTE geschützt ist.
Jetzt bin ich bei GrapheneOS nur Konsument, aber da sind doch die normalen Android-Apps, die sind doch irgendwie sandboxed oder sind nur die Google Play Store sandboxed. Also machen die da nicht noch irgendwelche Wrapper drumherum?
Also die Android-Apps wie iOS-Apps sind ja grundsätzlich sandboxed. Der Unterschied in GrapheneOS ist, dass Google Play in einem normalen Android nicht so gesandboxed ist. Also das ist sozusagen eine spezielle App mit speziellen Rechten. Und GrapheneOS sagt, nö, Google Play ist eine App wie alle anderen auch und profitiert von der App-Sandbox. Darüber hinaus macht GrapheneOS natürlich 1000 Sachen. Unter anderem haben sie auch eben so einen Secure Allocator, der, wenn ich weiß jetzt nicht, ob der so ein Typed Allocation macht wie der Apple Allocator. Jedenfalls einfach, sie haben auch diese Allocators bei GrapheneOS irgendwie aufgebohrt, dass die sicherer sind, ne? Und sie machen 1000 andere Sachen, ne? Also das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie viel. Also dieser Secure Allocator, der ist einfach an. Der ist auf meinem System, betrifft ja auch alle Apps, inklusive den Google Play Store. Die Tagging Extension, da sind halt sämtliche Apps drin, die GrapheneOS mitbringt, aber das ist ja nur eine sehr kleine Handvoll. Plus eben, also wo sie einfach auf die App gucken können und sehen, ach, guck an, das Ding enthält keinen nativen Code. Also wenn das eh nur in Java geschrieben ist oder so, dann kann ich das auch anschalten, da muss ich keine Sorgen haben. Ne? Und das trifft halt auf meinem System jetzt auf eine, ehrlich gesagt, überraschend große Anzahl von Apps zu, aber die Mehrheit hat dieses Memory-Tagging nicht an. Und ich habe mir das auch, also jetzt erzähle ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen oder so, auch mal für einen schönen Nachmittag vorgenommen, dass ich das mal anschalte für alle Apps. Also man kann das eben in GrapheneOS erzwingen. Und dann in jeder App mal alles mache, was ich in diesen Apps so mache und gucke, ob irgendeiner davon Tilt sagt. Ne? Aber das müsste ich dann halt auch ausprobieren und das will ich sozusagen orchestriert machen, weil wenn ich es jetzt anschalte und dann in 3 Wochen, wenn ich die Bahncard vorzeigen will, feststelle, dass der Bahn-Navigator das nicht mochte und dann aber nicht mehr weiß, es liegt wahrscheinlich am Memory-Tagging oder so, also den Stress tue ich mir nicht an.
Ich sage nur erhöhtes Beförderungsentgelt.
Ja, genau. Naja, also TLDR habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich finde es schon sehr cool. Ich finde es vor allem sehr cool, weil das jetzt halt Apple macht. Also unbenommen, was Graphene OS tut, ist auch sehr cool, aber Graphene OS ist halt eine totale Nischenlösung. Apple ist eins der weit verbreitetsten, oder iOS ist eins der weit verbreitetsten Mobilbetriebssysteme überhaupt. Ne? Und wenn Apple jetzt anfängt, das auszurollen und es so peu à peu auf die ganzen iPhones, also es kann nur auf neue iPhones, ne, aber irgendwann kommt halt das iPhone 18 und 19 und so, also es wird halt mit der Zeit so reinwandern. Und dann ist es schon einfach sehr schön, wenn so in der breiten Masse diese Latte höher gelegt wird. Ich würde hoffen, dass es auch Druck aufbaut, dass vielleicht Google mal in die Puschen kommt. Ne? Also wie gesagt, Google Pixel-Geräte können das. Google Android, da kann man es aktivieren. Es gibt auch irgendwie, man kann über die Android Debug Bridge das irgendwie anschalten und so, aber halt so richtig an ist es, glaube ich, nicht. Das wäre schön, wenn die da mal ein bisschen mehr Druck machen würden und der vielleicht aufgebaut werden kann, dadurch, dass jetzt Apple an die große Glocke hängt, dass sie das tun. Traue mir nicht so richtig ein Urteil darüber zu, wie schnell das jetzt wie viel bringt. Ne? Also es gab da recht schnell Tweets und Ähnliches, dass das der totale Gamechanger sei und das wäre ja sozusagen auf dem Level von der Einführung einer Secure Enclave und so. Wir werden sehen. Also erstmal muss es sich verbreiten, sprich die Leute müssen iPhone 17s haben oder 18, 19, was auch immer. Dann müssen relevante Dritt-Apps das auch anschalten oder Apple irgendwann sagen, gut, wir zwingen das jetzt für relevante Dritt-Apps oder so. Ne? Also mein Eindruck ist, das wird sich jetzt allmählich durchsetzen und es ist ein schöner Schritt nach vorne, aber der wird jetzt nicht sofort hier irgendwie die Sicherheit von iOS in der Masse brutal voranbringen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade noch gesagt hast, in der Masse, denn hier geht's auch um eine Härtung des Betriebssystems gegen eine Art von Exploits oder verketteten Exploits, die die breite Masse schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommt, meiner Meinung nach. Früher waren das mal die Exploits, die zum Jailbreaking dann genutzt wurden, aber inzwischen sind auch diese Exploits wie diese WhatsApp-Geschichten oder diese iMessages-Exploits ja diejenigen, wo dann 70 Leute weltweit von Apple persönlich darüber benachrichtigt werden, dass sie möglicherweise angegriffen wurden und wo es dann immer heißt, extremely sophisticated attack und sowas. Also das sind so diese Zero Days, die sich die großen Spyware-Hersteller oder Nationen, Spione dann reservieren, um damit wirklich gezielt gegen Leute vorzugehen, was es vielleicht sogar umso wichtiger macht, dass es da wirksame Gegenmittel gibt. Und Apple hat in dem Blogartikel ein Diagramm von einigen jüngeren Exploit-Ketten, in dem sie zeigen, wenn die jetzt gegen ein gehärtetes iOS 17 laufen, wo würden dann die Secure Allocators bzw. EMTE dazwischen greifen und bestimmte Glieder dieser Kette, die ja in der Regel aufeinander aufbauen, das heißt, du musst alle Glieder erfolgreich durchlaufen, um den Exploit dann auch zur Ausführung zu bringen, wo das dann unterbrochen würde. Das kann man sich da ganz schön und ich finde auch recht anschaulich angucken, was da jetzt schon möglicherweise weggefangen würde.
Ja, ich mein Eindruck ist ähnlich wie deiner. Ich will aber darauf hinweisen, dass Graphene OS das bestreitet. Graphene OS sagt, das stimmt nicht, das ist eine Erzählung, die Apple und auch Google ganz gerne vor sich hertragen. Es gäbe aber durchaus breit gestreute Exploits gegen diese Systeme. Sie wüssten davon, dass zum Beispiel, also breit gestreut im Sinne von, da gibt es halt eine Website, die irgendwie interessant ist für bestimmte politische Gruppen oder so und wenn man die aufruft, dann wird man infiziert. Also schon sehr zielgerichtet. Ne? Christopher schüttelt so ein bisschen den Kopf oder wiegt ihn. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, dass ich davon halten soll. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass Graphene OS explizit sagt, nee, das stimmt nicht. Die sind nicht nur noch so irgendwie 70 Leute weltweit oder so. Das ist eine Erzählung, die Apple und Google gerne vor sich hertragen.
Also da hätte ich schon gerne tatsächlich statt Raunen mal harte Beweise und solange Graphene OS die schuldig bleibt und dann in diesem davon und so.
Sie sagen, sie können die nicht liefern, weil sie solche Sachen in der Regel sozusagen aus Einzelquellen haben, wo sie die Quelle verraten würden, wenn sie veröffentlichen. Sie können sozusagen sagen, Sachen erst dann veröffentlichen, wenn sie es aus verschiedenen Stellen gehört haben und man sozusagen nicht aus der Veröffentlichung auf das Leak schließen kann. Ne?
Naja.
Ja, ich weiß es nicht. Ich wollte einfach nur erzählen, dass die das explizit bestreiten. Ne?
Also da sind ja auch andere Organisationen sehr nah an dem Cutting Edge, also besonders so die Kollegen von Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, die ja eigene Labore dafür unterhalten und eigene Teams haben, die auch diese Spyware-Kampagnen gegen Regimegegner, gegen Journalisten immer wieder einsammeln und sich dann auch angucken, mit welchen Exploits oder mit welcher Spyware dann die Leute bei einem Besuch auf der Polizeiwache zum Beispiel infiziert wurden. Ich gehe davon aus, dass wir davon dann auch noch hören werden, wenn es wirklich so groß angelegte Exploit-Kampagnen gibt, die eben nicht einen Zero-Day für einen einzigen Journalisten oder fünf oder Regierungsangestellte verbraten, sondern so einen Watering-Hole-Angriff machen.
Naja, also wie dem auch sei, ich glaube, man kann sicher sagen, es ist schön, dass Apple das ausrollt. Es wäre schön, wenn andere nachziehen würden. Die GrapheneOS-Nutzer müssen, glaube ich, jetzt nicht direkt Angst haben, dass Apple ihnen gerade meilenweit vorweggelaufen ist. Und es ist vielleicht nochmal ganz gut, das in Erinnerung zu rufen. Ne? Es geht ja hier darum, Speicherfehler zu verhindern oder bei Speicherfehlern zu verhindern, dass daraus ein Exploit gebaut werden kann. Was eine Situation ist, in die man nur gerät, wenn man Sprachen nutzt, die solche anfällig für solche Speicherfehler sind. Ne? Also wer gerade dabei ist, irgendwie C-Code nach Rust zu migrieren, bitte weitermachen und nicht irgendwie alles hinwerfen, nur weil Apple jetzt die Memory Integrity Sache ausgerollt hat.
Ja, die Nutzer von GrapheneOS haben, glaube ich, momentan auch eher andere Ängste tendenziell, denn dass Android, also dass Google das Ökosystem dicht machen will und auch Security-Updates in einem ganz anderen, ich glaube, sehr viel gröberen Turnus, vierteljährlich.
Die wollen von monatlich auf 3 Monate gehen, ja, das ist unangenehm.
Das werden wir sicherlich nochmal an anderer Stelle in einer anderen Folge besprechen. Spätestens, wenn wir die legendäre GrapheneOS-Folge aufnehmen. Ich hoffe, dass sie nicht von der Realität überholt werden wird. Die schieben wir jetzt auch schon bestimmt ein halbes Jahr vor uns her.
Oder? Ach, wir schieben so viele Themen vor uns her. Aber nennt uns gerne weitere Themen, die wir vor uns herschieben sollen.
Wir müssen unbedingt mal was zu diesem BTX-Hack machen. Der soll jetzt der heiße Scheiß sein, habe ich gehört.
Hey, spannender Podcast, oder? Wenn Sie IT-Security nicht nur auf den Ohren spannend finden, sondern auch zu Ihrem Beruf gemacht haben, haben wir von Heise ein tolles Angebot für Sie. In unserer Community bei Heise Security Pro vernetzen Sie sich mit anderen Security-Professionals und bilden sich auf Webinaren und Konferenzen weiter. Sie diskutieren mit der Redaktion von Heise Security auf Podiumsdiskussionen oder im exklusiven Pro-Forum. Alles für einen jährlichen Paketpreis. Wir freuen uns, Sie bald bei Heise Security Pro begrüßen zu dürfen. Informieren Sie sich jetzt unter pro.heise.de/passwort oder schauen Sie in die Shownotes.
So, also kommen wir aber zu anderem heißen Scheiß aus den vergangenen 2 Wochen. Wir haben ja gerade schon eine Supply Chain Attacke in sehr großem Umfang kritisch begleitet, möchte ich mal sagen, das NPM-Thema. Und jetzt bewegen wir uns aber im Tool-Stack ein paar Abstraktionsebenen nach oben hin in sehr auf den Endnutzer ausgerichtete Sachen, nämlich Chatbots auf der Webseite. Und ich denke, ich werde gleich auch wieder meine Blutdruckmedikamente rauskramen, wenn ich mal erzähle, wie toll ich diese Chatbots finde. Diese Chatbots haben...
Kurze Frage. Also, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen trinke ich gerade Kamillentee. Aber Kamillentee ist auch beruhigend, oder? Also war das total schlau von mir, sozusagen.
Ja, das ist sicherlich nicht nur gut für deine Erkältung, sondern auch gut für deinen Blutdruck. Und wenn du vielleicht noch Zahnschmerzen hast, dann es hilft gegen alles. Aber es hilft nicht gegen, Moment, ich muss es immer nachlesen, ich kann mir den verdammten Namen nicht merken, Scattered Lapsus Hunters. Gegen die hilft Kamillentee auch nicht. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Also dieser Angriff, der hier passiert ist, der betraf einen Anbieter namens Salesloft. Salesloft klingt nicht von ungefähr so ähnlich wie Salesforce. Auch das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, den wir schon mal vorwegnehmen können. Salesloft bietet unter anderem einen denkt euch mal die Airquotes, liebe Hörer, KI-Chatbot namens Drift an. Wie viel KI da mit drin ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Chatbot, der macht dann, was so ein Website-Chatbot halt macht. Ne? Also der kann irgendwelche relativ simplen Fragen beantworten, die ihr auch sonst auf der Webseite hättet nachlesen können, und kann aber dann zum Beispiel auch sowas wie Gesprächstermine mit dem Vertrieb, also mit einem Sales-Mitarbeiter ausmachen. Und dafür braucht er dann Zugriff auf einen, zum Beispiel Kalender, aber eben auch auf das CRM, also das Customer Relationship Management System. Und das ist in diesem Fall bei Salesloft eine Instanz des bekannten Herstellers Salesforce. Kleiner Exkurs, die haben sich auch an anderer Stelle keine Freunde gemacht, weil sie nämlich irgendeinem Teenager-Hacker-Club plötzlich $150,000 pro Jahr abluchsen wollten für den Slack-Zugang. Das war letzte Woche ganz dick auf Hacker-News. Die Salesforce-Instanz, die hat natürlich unheimlich viele Daten von Interessenten, aber auch bestehenden Kunden. Da trägst du im Grunde ja auch jeden Kontakt ein. Jedes Mal, wenn du mit deinen Interessenten telefonierst, wenn sie sich ein Angebot haben geben lassen, dann auch so die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Vertrag abschließen. Also das alleine sind schon unheimlich wertvolle Daten, bevor es zu einem Abschluss gekommen ist. Denn da könntest du ja deine ganze Konkurrenz mit ausforschen, wenn du Zugang zu deren Salesforce-Daten hättest. Aber wenn du darüber auch noch weiteren Zugriff kriegst und zum Beispiel Support-Tickets einsehen könntest der Bestandskunden, dann wäre das ja ein absoluter Albtraum. Und genau sowas.
Ihr müsst euch jetzt, also ihr seht ja Christopher nicht, ne? Aber also diese ganzen Konjunktive, die er da aufbaut, ich glaube, sie sind kein Irreales.
Also, nein, sie sind kein Irreales. Und ihr seht ja nicht nur mich nicht, sondern ihr seht zusätzlich auch noch unsere Notizen hier für die Folge nicht. Und Silvester hat, glaube ich, auch schon gelesen, dass es kein Irreales ist. Also es ist schon im März offenbar dazu gekommen, dass Angreifer ein GitHub-Repo von Salesloft aufgemacht haben. Ich bin nicht ganz sicher, wie. Gibt es ja verschiedene Methoden. Auch hier hatten wir bei dem NPM-Hack hatten wir zwei verschiedene, über so ein Code-Injection in einem GitHub-Runner, aber eben auch ganz klassisch über einen Phishing-Angriff. Und dann sind sie hingegangen mit einem uns auch schon bekannten Tool, nämlich Trufflehawk, dem auch aus dem NPM, ich glaube, war das der NPM, die zweite Welle des NPM-Angriffs, und haben da alle möglichen Credentials gesucht. Und unter anderem haben sie wohl auch AWS-Zugänge gefunden. Und sie haben sich dann aber auch ein paar Nutzer für das Repo angelegte Zugriff gegeben, haben Workflows hinzugefügt und all solche Sachen. Und haben also Persistenz hergestellt, damit sie eben nicht nur einmal, sondern dauerhaft drinbleiben können. Wie gesagt, wir sind im März. Und dann haben sie so ein bisschen einen Pivot gemacht in die AWS-Umgebung für diesen Drift, also wo dieser Drift-Chatbot betrieben wird. Den baust du ja auf deiner Webseite wahrscheinlich als so irgendwie so ein JavaScript-Snippet ein und hängst das da in deinem CMS ein oder so. Und offenbar haben sie da irgendwelche OAuth-Tokens für Salesforce gefunden, mit denen diese Salesbots, also die diese Sales, ich muss mir an meinen ganzen Sales ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verhasple, mit denen die Salesloft-Bots, also diese Drift-Bots, mit der Salesforce-API reden können und sich dann da Daten holen oder auch eben Daten schreiben können. Also zum Beispiel sowas wie Terminwünsche, die müssen ja auch irgendwo abgelegt werden. Und in der Regel ist es auch so in der CRM-Welt, dass dann ein sogenannter Lead angelegt wird. Das heißt, du bittest deinen Interessenten neben dem konkreten Terminwunsch natürlich auch um eine Kontaktadresse, einen Namen, einen Firmennamen, möglicherweise eine Telefonnummer, und legst dann im Salesforce einen sogenannten Lead an, also eine Gelegenheit für einen Verkauf, für ein Verkaufsgespräch. Und diese Leads, die sind natürlich auch den entsprechenden Konkurrenten Gold wert, oder zumindest sind sie nicht wertlos, denn das sind ja Leute, die sich für ein bestimmtes Produkt interessieren. Und über diese OAuth-Tokens sind sie dann auch noch nicht nur an diese Leads gekommen, sondern sind dann in diese Salesforce-Konten rein und haben da dann auch Support-Tickets geklaut. Und Support-Tickets von Bestandskunden sind ja nochmal ein ganz anderer Schnack als diese Neukundenanfragen oder Interessentenanfragen, denn da stehen unter anderem oder möglicherweise weitere sensible Daten drin. Und jetzt stellen wir uns mal vor, sie seien drin gewesen bei, also die betroffene Kunden seien gewesen Google oder Zscaler oder Cloudflare oder JFrog oder Tenable oder Bugcrowd oder Proofpoint oder Palo Alto Networks, Elastic, Qualys, HackerOne, PagerDuty. Was fällt uns da auf? Das sind fast alles Infrastruktur- und Security-Unternehmen. Da war dann auch noch sowas dabei wie Workday oder Workiva. Da bin ich gar nicht 100% sicher, was die so machen, aber ich nehme an, das ist auch irgendwie so Backend-Kram für Teamplanung oder Projektplanung. Wir haben eine Liste in den Shownotes, da hat ein Sicherheitsunternehmen das ganz hübsch mit so Kärtchen ausgewertet und das so ein bisschen dargestellt als seines Ransomware-Opfer, aber weit ist es ja auch nicht weg. Das sieht ein bisschen aus, als hätten die Angreifer sich auch sehr gezielt diese Unternehmen ausgesucht.
Und also nicht nur, es ist sozusagen, wie du sagst, fast ausschließlich Infrastruktur und Security, sondern es ist ja auch ein Who is Who. Ne? Also das sind ja nicht irgendwelche Firmen, die man vorher nicht kannte oder so, ne? Sondern Google, Cloudflare, Qualys oder so. Da reden wir regelmäßig in diesem Podcast drüber, unter anderem, weil die halt so relevant sind. Ne?
Genau, das ist das eigentlich Ironische daran. Und ich bin auf den Webseiten dieser Unternehmen ziemlich häufig unterwegs, weil die eben so relevant sind und weil die immer wieder auch Sachen veröffentlichen. Im Falle von Palo Alto Networks ist es dann vielleicht eher ein Security Advisory, weil sie mal wieder in ihren Security Appliances irgendwelche RCEs haben. Aber im Fall von Unternehmen wie zum Beispiel Tenable, JFrog, Proofpoint oder auch Cloudflare wird eben auch viel an Sicherheitsforschung in den jeweiligen Blogs veröffentlicht. Und immer wenn man sich diese Artikel durchliest, dann macht es irgendwann nach zwischen 30 und 90 Sekunden pling und dann geht unten rechts so ein kleines Fensterchen auf und dann sagt irgendeine virtuelle Clara oder ein James oder irgendwer, hallo, ich bin der Chatbot von Cloudflare, na die nun ausgerechnet nicht, ich bin der Chatbot von Proofpoint, darf ich dir mehr über unsere Produkte erzählen, brauchst du Hilfe, soll ich dir irgendwas auf dieser Webseite erklären, möchtest du mit einem Menschen reden? Und das sind genau diese Dinger, die wir da sehen. Und da sind wir auch gleich bei dem aus meiner Sicht sehr begrenzten Nutzen. Diese Dinger, ich halte die für eine reine Marketingmaßnahme. Ich finde, in meinem Kopfkanon sind die auf der gleichen Stufe wie, möchtest du unseren Newsletter subscriben? Dürfen wir dir Push-Nachrichten schicken? Möchtest du dieses abonnieren? Möchtest du jenes abonnieren? Das ist eine reine Marketingmaßnahme, die mich von dem abhält, weswegen ich auf die Webseite gekommen bin, nämlich mich über irgendetwas zu informieren. Und ich will nicht mit so einem aufdringlichen Skript reden, das ja am Ende dann doch wieder nichts auf die Kette bekommt, weil so viel KI ist da ja nun auch noch nicht drin, dass die wirklich auch sinnvolle Sachen beantworten können. Ich habe es ein paar Mal ernsthaft versucht, bei einigen Blogartikeln mir auch wirklich dann zum Beispiel eine Freigabe geben zu lassen, dass ich das zitieren darf. Oder ich habe gefragt, wo kriege ich denn das Bildmaterial aus diesem Artikel, darf ich das, wo kriege ich eine Freigabe dafür? Und da kommt nie irgendwas Nutzbares bei raus. Also ich habe zumindest noch nicht es geschafft, diesen Chatbots irgendetwas zu entlocken, was ich nicht durch scharfes Hinsehen oder 30 Sekunden oder auch nur 5 Sekunden Nachdenken selber auf der Webseite gefunden hätte.
Ja, wobei, ich meine, es gab schon Fälle, ne? Also vor einem Jahr oder so gab es den Fall, wo der Chatbot von so einer Airline, ich weiß nicht mehr welche, irgendeine bekannte US-amerikanische Airline, hat irgendwelche Rabatte oder Tickets verbilligen oder sonst was versprochen, die es halt nicht gab, aber der Chatbot hat sie halt versprochen. Und da wurde die Airline drauf festgenagelt. Also da hieß es dann, naja, wenn eure komische, halbintelligente Chatsoftware das verlautbart, dann müsst ihr dem Kunden sozusagen dieses Angebot auch geben.
Ja, also es gibt eine Liste unter der Adresse chatbot.fail, wo jemand aufgeschrieben hat, warum Chatbots, obwohl sie ja wirklich mit Macht auch von der ja, Werbeindustrie oder von diesen CRM-Leuten oder wer auch immer sie in den Markt drückt, gepusht werden, noch nicht so richtig einen Nutzen bringen. Und eines ist eben, die Use Cases sind in der Regel nicht sehr stark. Es kann sehr leicht auf dich zurückfallen, aber ein Punkt, dem ich so ein bisschen widersprechen möchte, ist, dass Chatbots nicht in der Lage sind, mit existierenden Backend-Systemen zu reden oder das häufig nicht sind. Und hier ist das Beispiel so ein Wellnessbetrieb, Spa im Englischen. Wenn ich da einen Massagetermin machen möchte oder einen Termin für eine Fango-Behandlung oder sowas, dann muss der natürlich in die Kalender schauen können. Sonst kann der noch nicht mal eine Terminabfrage nach freien Terminen beantworten. Und wenn er das nicht kann, dann wird immer ein Mensch draufschauen müssen und der Chatbot ist nichts anderes als ein etwas interaktiveres Kontaktformular. Und hier, um wieder zurück den Bogen zu schlagen zu Salesloft, ist genau das aber dem Anbieter zum Verhängnis geworden, den Kunden zum Verhängnis geworden, denn dieser Salesloft-Chatbot, der konnte mit den Backend-Systemen reden, und zwar mit den Salesforce-Backend-Systemen, die sehr, sehr mächtig und sehr zentral im Unternehmen positioniert sind, unter anderem eben als Datenbank zur Verwaltung von Kunden oder von Interessentenanfragen, aber auch von Bestandskunden. Und wenn ich dann oft in der Lage bin, Support-Tickets von Bestandskunden von Unternehmen wie Zscaler oder Cloudflare zu exfiltrieren, dann ist das ein ernstes Problem. Und ja, da haben sich also einige Unternehmen, sehr namhafte, auch Security-Unternehmen, in eine lange Liste eingereiht und haben confirmed, also bestätigt, dass sie auch von diesem Breach betroffen waren. Und das sind also wirklich, ja, das ist wirklich so eine Art Who is Who. Und also die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, das war nicht die vollständige Liste. Insgesamt sind 760 verschiedene Organisationen gemeta-breached worden, third-party, fourth-party breached worden. Denn es ist jetzt hier ja nicht ein Angriff auf ein Tool, sondern auf das Tool eines Tools, das dann wiederum deine eigene Datenbank breached. Also es ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, und das passt tatsächlich zum Vorgehen einer ganz speziellen Gruppierung oder eines Konglomerats, und das sind diese Scattered Lapsus Hunters. Und zu denen erzählen wir gleich noch was, aber erstmal bleiben wir vielleicht noch bei der Salesforce-Geschichte. Ich bin nicht sicher, ob du aufzeigst oder ob du dir einfach...
Ach so, nein. Ich denke nach. Aber naja, ich meine, es ist so ein bisschen, wie du sagst, diese Chatbots können entweder nichts und dann sind sie halt auch ein bisschen nutzlos und Werbung. Oder man gibt ihnen wirklich Rechte und hofft, dass sie sozusagen irgendwelche Kundenanfragen selbstständig bearbeiten können. Und wir müssen jetzt gar nicht irgendwie da reinsteuern, ob die KI das sozusagen gut kann oder nicht und dafür ausreichend I ist, sondern einfach nur ganz grundsätzlich, dann brauchen sie halt Zugriff auf alles Mögliche. Ne? Und ein ganz grundsätzliches Problem von diesen Sprachmodellen ist ja, dass man da keine harten Garantien rauskriegt im Sinne von, es wird ganz bestimmt nie irgendwie Y tun oder so. Das heißt, wenn man auf alles, was man da Zugriff dem Chatbot gibt, hat man zumindest prinzipiell das Problem, dass ein geschickter Angreifer dann eben auch Zugriff nehmen könnte, vielleicht in irgendwelchen Kontexten, die man nicht vorausgesehen hat, oder in irgendwelchen Querverbindungen für andere, also dass er dann auf andere Kunden zugreifen kann oder was auch immer. Ne? Also der einzige wirklich gute Hebel, den man da halt vorschieben kann, ist, Zugriff nicht einzuräumen. Und dann ist man halt bei dem Chatbot, der entsprechend weniger kann. Und der aktuelle KI-Hype läuft, glaube ich, eher darauf raus, dass man erstmal in alles einen Chatbot reindübelt und sich später darüber Gedanken macht, ob das security-technisch eine schlaue Idee war. Es ist halt ein bisschen, deprimierend, dass es jetzt nicht irgendwie die üblichen Verdächtigen waren, also halt irgendwelche bekannten Firmen, die aber nicht so viel mit IT am Hut haben und halt jetzt irgendwie KI in alles reindübeln, weil es gerade in ist oder so, sondern Firmen, die es eigentlich hätten besser wissen sollen, ne?
Ja, weiß ich, also da bin ich tatsächlich, da geht mir jetzt ganz rapide das Vertrauen auch in die Security-Unternehmen aus, weil ich nicht das bei ganz vielen oder den allermeisten gar nicht mehr das Gefühl habe, dass sie es besser wissen sollten. Denn die waren die allerersten, wo diese so Schrottbots aufgepoppt sind und die mir dann irgendwelche doofen Fragen stellen, ob sie mir noch mit meinem Cloudflare-Produkt assistieren können. Leute, ich bin auf /blog, ich interessiere mich gerade nicht für eure Produkte. Das könntet ihr eigentlich aus der URL ersehen, ne? Und die Security-Unternehmen sollten es eigentlich besser wissen, bin ich eigentlich mit durch. Also das ist, ich komme da an einen Punkt, wo wir auch, wir haben jetzt schon wieder in den vergangenen Wochen eine beinahe katastrophale Sicherheitslücke bei Microsoft gehabt, Klammer auf, die es eigentlich besser wissen müssten, Klammer zu. Es gibt immer wieder auch so Großangriffe auf Institutionen, die extrem reguliert sind, Klammer auf, die es eigentlich nicht nur besser wissen müssten, sondern besser machen müssten, weil die Regularien das so vorsehen. Und auch wenn wir in unseren geliebten PKI-Raum gucken, dann ist der ja eigentlich voll mit Unternehmen, die es besser wissen müssten, weil sie nämlich alle den legendären Baseline-Requirements genügen müssen, die sie ja dann in der Regel auch vorher mal gelesen haben, bevor sie sagen, wir sind da compliant. Also schwierig.
Ich verstehe deine Analyse, ich würde aber dabei bleiben, sie sollten, und die Betonung liegt eben auf sollten, es besser wissen. Und wenn sie es nicht tun, dann muss man halt schauen, ob man sie irgendwie dafür zur Rechenschaft ziehen kann, so wie halt jetzt bei der Web-PKI die Browserhersteller zum Glück können. Und hier können wir sie zumindest in den Podcast ziehen und sagen, was soll der denn schmarrn denn? Ne?
Genau, das ist aber so ein bisschen auch der Punkt. Ich habe es gerade in unserer internen Single-Gruppe geschrieben mit so einem Clowns-Emoji dahinter. Der Markt regelt das. Leider ist der Markt ja auch dysfunktional. Also auch gerade so die großen Security-Anbieter oder auch die großen Softwarehersteller können sich ja leisten, was sie wollen und haben keine ernsten Konsequenzen zu fürchten. Also das ist so ein bisschen entweder der Gesetzgeber müsste was machen oder der Markt müsste was machen. Am Ende haben wir hier jetzt im Grunde als moralisch und ethisch absolut nicht vertretbares, verstehe mich nicht falsch, aber als regulativ die Angreifer, die sagen, ihr seid Security-Unternehmen, aber ihr habt so weit offene Scheunentore, da gehen wir jetzt rein und zeigen euch eine lange Nase, einfach um euch so ein bisschen zu demütigen. Und das machen sie mit, ich möchte fast sagen, diebischer Freude. Also wer sich mal im Telegram-Channel von diesen Angreifern rumgetrieben hat, der sieht da allerlei Dinge, die einfach, da gucken halt wirklich die umtriebigen Teenager durch. Aber wer es war, da komme ich gleich noch zu. Ich möchte noch einmal kurz eben fertig abwickeln, was geklaut oder weggekommen ist und was die möglichen Folgen sein könnten. Also es gibt einen Artikel auf Bleeping Security, die haben direkt mit einem der Angreifer gesprochen, weil sie zu dem konspirativen Kanal offen haben. Das ist nicht so ganz unüblich. Und der sagte was von 1,5 Millionen Datensätzen. Da muss Milliarden, jetzt geht's wieder los mit den Milliarden und Millionen. 1,5 Milliarden Datensätze kann auch heißen 1,5 Milliarden Tabellenzeilen. Und das wird es in diesem Fall auch. Also das ist jetzt nicht so, dass es um die Daten von 1,5 Milliarden Personen geht oder so, sondern das sind 1,5 Milliarden Zeilen. Und wenn ich mir so eine relationale Datenbank angucke, dann kann so ein Support-Ticket auch irgendwie 30 Zeilen haben, weil das dann irgendwie 20 Fremdschlüssel hat in verschiedenen Tabellen. Und sie haben aber spezifisch genannt, welche Tabellen sie sich angeschaut haben, also in diesen Salesforce-Datenbanken, um zu zeigen, wo sie überall drin waren. Also sie waren in Account, da sind dann eben Konten, ich glaube Bestandskonten drin oder sogar Konten mit Nutzerprivilegien. Contacts sind Kontakte, also alles, was irgendeine Adresse und Namen und sowas hat. Case sind Support-Tickets, aber zum Beispiel auch irgendwelche Vertragsanbahnungen, Angebote oder so. Opportunity ist eben speziell für, da wird reingelegt, ich habe hier einen Kunden und dieser Kunde möchte gerne Produkt X in Menge Y kaufen. Das ist dann die Opportunity. Und User sind wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche administrativen Nutzer oder Nutzer mit Privilegien. Vor allem wollten sie, und das hat der Akteur wohl auch der Bleeping Computer ins Protokoll diktiert, Support-Tickets haben. Das haben sie auch schon mehrfach gemacht, denn darüber kriegt man dann weitere Zugänge, weil mal möglicherweise jemand sein OAuth-Token, mit dem er sich nicht anmelden kann, oder irgendein Passwort sogar oder irgendwelche anderen Informationen in ein Support-Ticket pastet. Man sieht da ja viele Dinge, die man eigentlich nicht sehen möchte. Ich habe auch schon Zertifikate, also X509-Zertifikate mitsamt Private Key in Support-Tickets gehabt in meiner vorherigen Firma. Und das war dann immer genau, das war dann einer dieser zwei Use Cases, wo man auch dann Zertifikate direkt revoked. Da haben wir dann gesagt, okay, alles klar, direkt weg, direkt neu, unverschlüsselt per E-Mail an unser Support-Ticket-System geschickt, das können wir direkt neu machen, das Zertifikat. Und leider ist es ja nun mal so, dass das auch fast nicht zu verhindern ist, dass Nutzer da alle möglichen Informationen, die sie für nützlich halten und für zweckdienlich bei der Beantwortung ihrer Supportanfrage reinschreiben und dann nicht immer unterscheiden, ob diese Informationen in eine Supportanfrage gehören oder eben nicht.
Wie man es macht, ist falsch, ne? Wenn die Nutzer da irgendwie nur reinschreiben, ist kaputt, funktioniert nicht, dann ist es doof. Wenn sie irgendwie laute Details liefern, inklusive dem Schlüssel zu Haus und Hof, dann ist auch doof.
Ja, ja, genau. Gibst du dem Chatbot keine Rechte, ist blöd. Gibst du dem Chatbot alle Rechte, ist auch blöd. Es ist, genau. Alles nicht einfach mit dem Computer. Das hat insgesamt 760 Unternehmen erwischt. Ich hatte es schon gesagt. Und das Interessante daran für uns jetzt aus der Perspektive derjenigen, die möglicherweise noch eine Podcast-Folge damit füllen wollen, alle diese Unternehmen sind natürlich jetzt möglicherweise Opfer für neue Angriffe und müssen jetzt sehr genau auch ja ihre Support-Tickets nach möglichen exponierten Credentials flöhen müssen, mussten auch diese Salesforce und die Sales-Loft-Bots voneinander trennen. Das musste alles neu aufgesetzt werden. Inzwischen ist dieser Drift-Bot auch wieder aktiviert, also ist wieder nutzbar. Natürlich ist das für Salesloft auch ein Riesenthema jetzt, ne? Also die haben natürlich auch einen unheimlichen Vertrauensverlust. Aber was eben in meinem Ereignishorizont nicht passiert ist, dass die Unternehmen sich sagen, brauchen wir so ein Ding eigentlich auf der Webseite? Sowas wird dann also nach meinem Gefühl und wie ich so die Kommunikation und so alles wahrnehme, wird das nicht großartig hinterfragt. Also so ein Security Breach ist kein Anlass, mal zu hinterfragen, ob man die Funktionalität braucht und ob sie einem, ob Sparks Joy war das doch bei dieser Aufräumexpertin auf Netflix, ja. ob sie Freude verbreitet, diese Funktionalität, oder Freude entfacht, sondern es geht eigentlich dann nur darum, können wir diesen Anbieter, der jetzt schon gebreached ist, noch weiter nutzen, oder sollten wir uns an den nächsten wenden, der dann vielleicht nächstes Jahr gebreached wird. Und dass das nächstes Jahr möglicherweise auch nochmal passiert, dafür spricht, wer das diesen Angriff begangen hat. Das war nämlich die Gruppe Scattered Lapsus Hunters, die eigentlich keine Gruppe ist, sondern drei. Die setzen sich zusammen aus Mitgliedern von Scattered Spider. Scattered Spider war unter anderem dieser MGM-Hack, wenn ich mich richtig erinnere, von Lapsus. Das ist auch so eine Truppe von hauptsächlich Teenagern gewesen, die unter anderem auch mit so einem Crossover von Cybercrime und realer Gewalt in die Medien gekommen sind. Da sind auch im letzten Jahr schon einige von weggefangen worden. Auch von Scattered Spider sind einige Mitglieder verhaftet worden. Und dann gehört da noch zu Shiny Hunters. Shiny Hunters ist eine Gruppierung aus, kein Mensch weiß wie viele Personen, also zumindest ich weiß es nicht, aber eine oder mehr, die unter anderem die letzten Betreiber waren vom Untergrundforum Breach Forums, die wo man also alle möglichen geklauten Daten kaufen konnte und wo sich so ein bisschen die englischsprachige Untergrundszene im Darknet getroffen hat. Dieses Konglomerat, dieser Zusammenschluss, das ist auch eher so eine lose Gruppierung, das darf man sich nicht vorstellen, wie so eine Gang, die so ein feststehendes Regelwerk haben, sondern die finden sich immer neu zusammen für irgendwelche Angriffe. Also so eine Art Kollektiv, so, aber auch nur ein sehr loses Kollektiv. Und die haben unter anderem auch Marks & Spencer lahmgelegt, und zwar so lahmgelegt, dass es da bis heute in den Märkten teilweise Versorgungsengpässe gibt. Und jetzt gerade stehen auch mehrere Werke von Jaguar still. Jaguar gehört zum indischen Konzern Tata und deren Unterorganisation Tata Motors. Und die haben aber auch eine Firma für Managed Services. Und offensichtlich sind diese Angriffe, unter anderem auch die auf Marks & Spencer und die auf Jaguar, zurückzuführen auf diese Tata Managed Services, die wohl einfach Angreifer reinmarschiert sind, angerufen haben und gesagt haben, hier, setz mir mal gerade bitte kurz meinen Passwort zurück, ich habe das vergessen und ich habe auch gerade meinen Authenticator nicht zur Hand, und dann sind die Support-Mitarbeiter bei Tata wohl hingegangen und haben sich verhalten, wie sich ein KI-Chatbot auch verhalten würde, und haben getreulich die Aufgabe ausgeführt, und dann waren Scattered Lapsus Hunters drin. Und in diesem Fall, wie sie reingekommen sind, habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht gefunden, aber das Interessante bei dieser Gruppe ist, dass sie in der Regel relativ simple Tricks und häufig Social Engineering nutzen, um sehr, sehr hochprofilierte Unternehmen und Ziele anzugreifen, und das auch sehr erfolgreich. So.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt hier, glaube ich, auch eine Notiz reingeschrieben. Also gab es nicht irgendwie ein Geraune, die hätten sich aufgelöst und würden jetzt sozusagen irgendwie wahlweise sich anderen Dingen zuwenden oder ihre goldenen Fallschirme nutzen? Irgendwie sowas hatte ich doch gelesen.
Ja, da gab es einen interessanten Eintrag und zwar auf breachforums.hn. Ich habe keine Ahnung, was HN für eine Top-Level-Domain ist. Ich habe meine Liste gerade nicht zur Hand. Ich sollte mir die hier vielleicht an den Bildschirm pinnen oder so. Und da stand es im Wesentlichen drin, ja, wir haben nicht mehr so richtig Bock, aber auch nicht alle. Einige von uns haben schon noch Bock. Und die anderen, die haben ja jetzt auch ihre Kohle gemacht und ein paar von uns sitzen auch im Knast. Herzliches Beileid an die Familien. Ihr seid Märtyrer für eine gute Sache gewesen. Also sehr, sehr, ich will nicht sagen schnulziger Text, aber also so wie so ein Manifesto, wo du dir denkst, boah, da weiß ich nicht, da hat jemand nachts um 2 nicht schlafen können und dachte so, ich schreibe jetzt mal ein bisschen was. Authentisch war das schon, also das war eben auf einer Domain, die kontrollieren und ließ sich auch nochmal über einen Backchannel zu dieser Shiny Hunters Person verifizieren, dass das wirklich von denen ist. Und sie haben aber diese Öffnungsklausel schon von vornherein drin gehabt, dass die noch neugierig sind, weiter forschen werden und einige sich zur Ruhe setzen. Und das muss man sich, ich habe da eine News drüber geschrieben, was auch nicht ganz unumstritten war jetzt hier redaktionsintern, weil wir natürlich auch die starke Zweifel daran hatten, wie ernst sie das mit diesem Rückzug meinen, aber selbst wenn sich da 3 oder 4 zurückziehen, es sind jetzt noch 2 verhaftet worden und haben gerade vom Haftrichter gestanden in Großbritannien, dann ist das schon eine wichtige Neuigkeit, weil sie eben eine der hochprofiliertesten Gruppen oder Gruppierungen oder wie auch immer man es nennen will, sind, die es so gibt. Aber das ist ein bisschen so, als würden in der WhatsApp-Gruppe der Klasse meines Sohnes irgendwelche sagen, so unsere Schulhofgang hat sich jetzt aufgelöst. Die lösen sich auf, finden sich neu zusammen. Es ist so ein bisschen so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und wenn die morgen wieder Bock auf Stress haben und irgendwie Flughäfen hacken wollen oder sowas, dann werden die das garantiert machen. Denn am Ende sind es auch sehr junge Leute. Das sind alles so Teens und Early Twins, vielleicht ist da auch mal jemand ein bisschen über 30, aber die sind schon im Altersdurchschnitt sehr, sehr jung, haben natürlich dann auch noch so einen gewissen Spieltrieb und werden sich sicherlich nicht von ihrem Geschwätz von gestern, das inzwischen auch offline ist, darin einschränken lassen, noch neue Angriffe zu machen.
Dem habe ich nur hinzuzufügen, dass .hn die CCTLD von Honduras ist.
Da ist ja auch schön und warm, habe ich gehört. Ja, das war also die Salesloft-Geschichte im Großen und Ganzen. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie die Supply Chain dich auch auf dieser Abstraktionsebene und nicht nur auf der programmatischen, wo es um Bibliotheken geht, fürchterlich in den Hintern beißen kann und wo sich jedes Unternehmen aus meiner Sicht sehr, sehr genau überlegen sollte, welche Funktion ist es mir wert, Löcher in meine Backend-Systeme zu schießen und da Sachen freizugeben und sei es nur zum Lesen, die möglicherweise aus IT-Security-Sicht, aber eben auch aus Datenschutzsicht echte Probleme mit sich bringen können. Ist es mir das wert, dass ich hier so ein KI-Chatbot habe, der versucht, irgendwelche Interessenten einzufangen? Bringt das wirklich so viel? Und das sollte man also wirklich eng monitoren und dann auch eine Erfolgskontrolle machen, weil die Sicherheitsprobleme einfach unabsehbar sind. Und wenn dann da mal eine echte KI, also wirklich ein LLM am anderen Ende horcht und nicht nur ein glorifiziertes Skript mit ein paar Auswahlmöglichkeiten, dann hast du ja auch die gesamten Angriffe auf LLMs mitgeerbt. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Also Prompt Injection aller Art, die mangelnde Unterscheidung zwischen Anweisung und Daten. Und da sehe ich persönlich aus meiner ja aber doch sehr engen Scheuklappenbrille wenig Use Cases, die das rechtfertigen, so eine Öffnung.
Ja, rechtfertigen ist ein guter Punkt, ne? Das sehen andere, also das sehen die Betreiber häufig anders. Vielleicht sollten wir da mal eine Folge drüber machen oder so. Wer da ganz dringend was zu hören will, ich habe vor einer Weile an einem Titel mitgearbeitet, wo es um MCP ging, das Model Context Protocol, was so ein Protokoll ist, um LLMs miteinander, LLMs mit Werkzeugen verzahnen zu können. Im Prinzip genau das, wie man dann eben in so einen Chatbot einsteigt oder so. Und dazu haben wir auch einen Uplink gemacht, in dem mir dann die vielleicht nicht sehr dankbare Rolle zugefallen ist, die ganze Zeit darauf hinzuweisen, dass es halt alles verdammt unsicher ist. Ich habe es trotzdem gemacht. Wenn ihr Lust drauf habt, bitte tun Sie in die Shownotes.
Ja. Das ist ja auch dieser Sisyphus-Mahner, das ist ja so ein bisschen immer die Rolle, wenn man irgendwas mit Security macht. Du bist immer tendenziell der Doofe, der alles schlecht macht, nur weil es unsicher ist.
Aber ja, es ist halt jedes Mal so, wenn es einen Hype gibt, und ich möchte jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, sozusagen, was diese KI ist, de facto können oder nicht können. Ich glaube, es ist unstrittig, dass es momentan einen Hype darum gibt, unabhängig davon, was ihre wahren Fähigkeiten sind. Und immer in so einer Situation ist man dann halt der Doofe, wenn man da irgendwie auf die Bremse tritt und sagt so, ja, schön, shiny, aber das ist halt unsicher, ne? Oder das ist halt irgendwie nicht rentabel oder keine Ahnung was, ne? Momentan wird da wahnsinnig viel Geld verbrannt und für Sicherheit hätte das jetzt irgendwie niemand. Und das wird jetzt noch wahrscheinlich ein Weilchen so weitergehen, bis es halt irgendwie anfängt, ausreichend vielen Leuten auf die Füße zu fallen oder so. Und dann denkt man sich halt doch aus, naja, vielleicht okay. Machen wir irgendwie anders.
Also es gibt jetzt ein Research Paper, ich glaube von OpenAI, das relativ klar sagt, dass LLMs prinzipbedingt, also ich glaube sogar mit theoretischem Beweis, immer halluzinieren werden und immer falsche Antworten geben werden, weil das einfach nicht anders möglich ist. Und das fand ich schon mal einen gewissen Augenöffner. Und was ich auch immer sehr interessant finde, ist, wenn die großen KI-Firmen wieder mehr Geld haben wollen, wie es dann immer heißt, ja, AGI, also General Intelligence, was ist das A noch gleich?
Artificial General Intelligence.
Artificial General Intelligence ist direkt um die Ecke. Wir brauchen jetzt nur noch 500 Milliarden und ein paar GPUs von Nvidia und dann schaffen wir AGI. Aber wirklich, und da reden wir ja auch schon seit 2022 drüber. Wann wird dieser Putsch bei OpenAI, wo Sam Altman kurzeitig raus war? War das 23?
Vor 2 Jahren, oder?
Ja, 2023, glaube ich. Und da hieß es auch schon, wir arbeiten dran, wir sind recht kurz davor, und das ist so ein bisschen wie autonomes Autofahren, da sind wir auch seit 10 Jahren kurz davor. Naja, wir werden erleben, was passiert, ob das passiert und wenn ja, was dann genau die AGI mit IT-Security macht und ob sie lieber in Rust oder in C++ entwickelt. So, das ist jetzt Folge 41a. Die wir hiermit beenden. Wir hoffen, euch hat das bisschen Bonus-Content aus der Themenvielfalt und dem Themenüberfluss gefallen. Schickt uns gerne ein Feedback an passwort-podcast@heise.de. Bis zum nächsten Mal und denkt dran:
Dieser Podcast ist das einzige Passwort, das ihr teilen solltet. Ciao, ciao.
Tschüss.